Willkommen zur Evangeliumsandacht am 21. April 2024. Es geht um den Jubel über die neue Schöpfung in Christus. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir singen nun vom Lied die Strophen 1 bis 3. Morgenlicht leuchtet.
Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang, Frühling der Amsel, Schöpferlob klingt. Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, Dank für das Wort, dem beides entspringt. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet, so lag auf ersten Gras erster Tau. Dank für die Spuren Gottes im Garten, grünende Frische, vollkommenes Blau. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, glanzt er zu mir aus, jeden noch bringt. Dank überschwänglich, dank Gott am Morgen, wieder erschaffen, grüßt uns sein Licht.
Hören wir verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag. Zunächst Auszüge aus dem Psalm 66. Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir, kommt her, und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie gingen zu Fuß durch den Strom. Dort wollen wir uns seiner erfreuen. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Lobet ihr Völker unseren Herrn, lasset seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Ein Gebet, Autor unbekannt. Gott, wir suchen das Leben, und so bitten wir dich, lass uns wachsen im Glauben und in der Furcht bringen, uns zu deinem Lob. Amen. Johannes Evangelium 15. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Jesus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg, und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr allerdings seid schon rein, weil ihr mein Wort gehört und angenommen habt. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird er weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Solche Reben sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass er viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Wir singen nun vom Lied die Strophen 1 und 2. Gott gab uns Atem.
Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehen. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön.
Gedanken zu Versen aus dem 2. Korintherbrief, 4. Kapitel, die Verse 14 bis 18. Denn wir wissen, dass der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, auf dass die Gnade durch viele wachse und so die Danksagung noch reicher werde zu Ehre Gottes. Darum werde ich nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Die sichtbare und die unsichtbare Welt als Gegenüber ist häufig der wesentliche Punkt in monotheistischen Religionen, also die nur an einen Gott glauben. So dürfen im jüdischen, islamischen oder christlichen keine Götterbilder gestaltet werden, keine Fetische als Zeichen, also sichtbare Dinge, von Gottes Macht etabliert werden oder entsprechende Sinnbilder der Anbetung wie ein goldenes Kalb aufgestellt oder ausgefertigt werden. Dieser Dualismus zwischen dem Sichtbaren und Unsichtbaren, also die Gegensätzlichkeit, ist lange Grundlage philosophischen Denkens gewesen. Entweder oder, hier oder dort, physisch oder metaphysisch. Und metaphysisch bedeutet ja, was hinter dem Sichtbaren, Anfassbaren, also dahinter steht oder getragen wird, wie bei Plato ausgeführt. Ob es das Unsichtbare an sich überhaupt gibt, wird ja nicht nur in der Theologie oder Philosophie debattiert, sondern bestimmt auch Fragen der Kosmologie, nämlich was die Welt und das Weltall im Innersten zusammenhängt. Generell muss Paulus der Vorzug vor den Evangelien gegeben werden, wenn es um die Verkündigung der Botschaft des Evangeliums geht. Paulus als ehemaliger Pharisäer, quasi Theologieprofessor, versucht in seiner Gedankenwelt die Erfahrung mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen, den er zunächst ja verfolgt hat, nun auch an ihm hängend zu beschreiben. So wie heute im schon gehörten Bibeltext. Seine eigene Verfolgung, also die des Paulus, verordnet er in die sichtbare Welt und als Prüfungsaufgabe. Und die Lösung dieser Prüfungsaufgabe ist die Beständigkeit, und zwar im Blick auf dem Nachfolgen des Jesus, und zwar nicht ethisch, sondern im Blick auf die besondere Rolle als Messias, also griechisch genannt Christus. Es ist völlig ausgeschlossen, das Heilsdenken aus der Theologie des Paulus wegzudenken. Dass in Jesus Christus das Heil im gekreuzigten, auferstandenen Jesus von Nazareth, dem er glaubt oder der ihm glaubt, zuteil wird. Alles andere ist nicht, mindestens nicht bei Paulus. Ob Petrus und die anderen Jünger nach der Erfahrung und dem Erkennen oder dem Ergebnis der Auferstehung, also dem, dass der Gekreuzigte, der Auferstandene Jesus von Nazareth eine eigene Theologie entwickelt haben oder vielleicht auch eine ethische Ausrichtung sich eher formuliert haben, kann nicht ausgeführt werden. Gleichwohl muss man anhand der Apostelgeschichte der ersten Kapitel davon ausgehen, dass auch und sowohl auch in den Evangelien, dass der Umgang mit Kranken, Armen und Witwen und Waisen ein wesentlicher Bestandteil der öffentlichkeitswirksamen Tätigkeit der Urgemeinde war. Dies ist hoch anzusiedeln und gleichzeitig wurde sie finanziert durch eine seltsame Art des Kommunitarismus, der das Vermögen von anderen von gestern her, was erwirtschaftet wurde, ohne Sinn und Verstand, schlicht einfach verbrauchte. Wenn wir überhaupt uns Christen nennen oder uns zu Christus selbst bekennen, geschieht das meines Erachtens ausschließlich in diesem Begriff, ja, nämlich Christ zu sein. Es geht gar nicht um Jesus von Nazareth, sondern es geht darum, dass die Erfahrung dieses gestorbenen Jesus von Nazareth der gekreuzigte Messias, also zu griechisch Christus sei. Oder wie es im Philipperhymnus heißt, er durch seinen Gehorsam am Kreuz zum Kyros, zum Herrn wurde, der über allen anderen steht. Jegliche andere Debatte oder Reduzierung auf eine rein innerweltliche ethische Plattitüde, angeblich einer nachfolgenden, zu befähigen Gutmenschentums, ist aus meiner Sicht für das Christsein eher irrelevant, wenn auch nicht ausgeschlossen. Natürlich ist es unsere Aufgabe, in dieser Welt angemessen im Angesicht der Gnade Gottes zu leben. Gutes Handeln an Alten und Kranken, Obdachlosen, die Asyl suchen, ist natürlich ein guter Weg und es ist auch innerhalb der statuierten Formen und Organisationen bedeutsam in der Gesellschaft angesehen. Aber gerade das ist es nicht, was Christus sowohl vom Begriff als der Bedeutung des Messias oder Heilandes für den einzelnen Menschen ausmacht. Ich erhalte die letzten Tage immer wieder die Aussage, dass das evangelische und der evangelische Glaube nur noch dann kommunikativ anschlussfähig sei oder sein würde, wenn wir ethisch rational diesen Glauben oder das Evangelium begründen können. Eine Rede jenseits dieses angeblichen Gutmenschentums sei irgendwie im Evangelischen heute kaum noch kommunikativ anschlussfähig. Meine Antwort, na und? Glaubt wirklich irgendjemand, dass die Diakonie oder Caritas noch etwas mit diesen Kirchen zu tun hätte, vielleicht etwas Strukturelles? Sicher mag es dort Menschen geben, die sich auch zur Kirche und Christus bekennen und glauben an den Gekreuzigten, der auch verstanden ist, aber finanziell und strukturell gesehen ist es doch überhaupt nicht mehr zu unterscheiden, weder bei den katholischen noch evangelischen, geschweige denn von allen anderen geführten Krankenhäusern. Und ich glaube nicht, dass in den christlichen Krankenhäusern Wunderheilungen vonstatten gehen. Das Wunder der Heilung ist ja gerade die Heilstat, wie Paulus es heute eindeutig anführt, mit seiner sichtbaren und unsichtbaren Dualität, dass wir das Ergebnis der Auferstehung, dass Jesus von Nazareth als gestorbener, gekreuzigter auferstanden ist, erst diese Besonderheit des Wunders deutlich macht. Auch zu unserer Auferstehung wird, und zwar in Kombination von Jesus von Nazareth, der als Christus erkannt wird, und eben wir in dieser Auferstehung, dieses Jesus von Nazareth als Christus, eben auch unsere Auferstehung erleben. Der Glaube heilt und bringt Heilung an uns als Menschen, die der Vergebung bedürfen. Wenn wir nicht mehr von Vergebung reden oder meinen, diese zu brauchen, bleibt alles andere auch nichts und nutzlos. Selbst dann, wenn die Welt es als gut ansehe. Amen. Wir singen nun vom Lied, das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken.
Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken, Lob singen deinem Namen. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken, und Lob singen deinem Namen, Höchste. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Auf den 10 Seiten und Psalter mit Spielen auf der Harfe. Es ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen. Es ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen. Höchste, du lässt uns fröhlich singen von den Werken, die Herr deine Hand gemacht. Wie tief sind deine Gedanken, du Höchste, bleibest ewig. Es ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen. Es ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, Höchste.
Der Gebetsruf. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen von dem Lied Himmel, Erde, Luft und Meer die Strophen 1 und 2.
Himmel, Erde, Luft und Meer zeugen von des Schöpfers her. Meine Seele singe du, bring auch jetzt dein Lob herzu. Seht das große Sonnenlicht, wie es durch die Wolken bricht. Auch der Mond der Sterne bracht, jauchzen Gott bei stiller Nacht.
Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben.
Kyrie, Kyrie, Eleison.